Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Katja Weise. Gleich zwei Gäste kann ich heute bei mir im Studio begrüßen, den Regisseur Robert Schwentke und den Schauspieler Max Hubacher. Morgen kommt der Hauptmann in die Kinos, ihr neuer Film. Ein Film, wie ich ihn zumindest noch nicht gesehen habe, so viel kann ich vorab hier vielleicht schon sagen, denn er erzählt auf ziemlich ungewöhnliche und auch erschütternde Weise eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht, die Geschichte eines Hochstaplers am Ende des Zweiten Weltkrieges. Mehr im Laufe dieser Stunde. Robert Schwentke, Max Hubacher, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Dankeschön.
Hallo.
Robert Schwentke, das ist ja ein Projekt, das Sie schon sehr lange begleitet. Sie haben nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben. Sie, Max Hubacher, spielen die Hauptrolle. Diesen Hauptmann Willi Herold, der eigentlich gar kein Hauptmann ist. Ich habe es gerade schon gesagt, morgen kommt der Film in die Kinos. Er war schon auf verschiedenen Festivals zu sehen. Es gab auch schon Premieren in verschiedenen Städten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Paris. Was ist denn das jetzt für ein Tag, wenn es dann morgen in die Kinos kommt, Herr Schwentke?
Ja, das ist natürlich immer mit viel Bibbern verbunden und mit großen Hoffnungen, die sich dann manchmal einstellen und manchmal nicht. Also es ist ein schwieriger Tag.
Was machen Sie?
Ich versuche irgendwie unterwegs zu sein. Also ich werde im Flieger sitzen am 15. und werde mir ein schönes Wochenende machen, auch wenn es nicht das Wochenende ist.
Sie leben ja in Los Angeles, das heißt, Sie fliegen genau an dem Tag zurück dann nach Hause?
Genau.
Das haben Sie gut getimt. Wie ist das bei Ihnen, Max Hubacher?
Na, ich werde vor allem bei meinen Freunden, also bei meinen deutschen Freunden, die Werbetrommel rühren. Im Moment wird ja traurigerweise der Film in der Schweiz nicht in die Kinos kommen, obwohl viele gefragt haben.
Sie kommen aus der Schweiz?
Ich bin ursprünglich aus der Schweiz, genau, aus Bern. Und werde auf jeden Fall die Werbetrommel rühren und bin auch sehr, sehr gespannt, wie der ankommt. Aber es ist lustig, weil ich jetzt schon, also ich studiere in Leipzig und jetzt sprechen mich ganz viele an, weil sie die Plakate überall sehen von dem Hauptmann, von dem sie schon so viel von mir gehört haben. Und jetzt ist es auf einmal so, in der Stadt kommt der so hoch und man weiß, der kommt bald raus und da bin ich sehr gespannt drauf.
Wie oft haben Sie ihn selbst jetzt schon gesehen?
Zweimal. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt, ich gucke mir meistens Filme, wo ich dabei bin, zweimal an und dann ist auch vorerst mal gut. Und dann mache ich so eine kleine Pause und dann gucke ich später mal wieder.
Warum?
Also beim ersten Mal komme ich nicht drum rum, wirklich viel auf mich zu achten. Da komme ich fast nicht drum rum. Und dann beim zweiten Mal kann ich mich aber wirklich auf den Film einlassen. Und beim dritten Mal fange ich aber dann schon drauf zu achten, so was hätte man anders machen können, was hätte ich besser machen können und wie hat sich das erzählt und so. Und deshalb muss ich da ein bisschen Zeit vergehen lassen und es soll ein bisschen atmen und dann kann ich ihn wieder objektiv schauen. So. Aber sonst ist es ganz schwierig.
Ist das eine Technik, die Sie auch anwenden, Herr Schwentke?
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich muss den Film, bevor er fertig ist, sehr oft anschauen. Also ich habe es einmal durchgezählt, da kam ich schon in die 70er teilweise. Und wenn der Film dann wirklich fertig ist, gucke ich ihn natürlich mit einem Publikum an, weil das nochmal was ganz anderes ist. Man nimmt den Film selbst auch ganz anders wahr, wenn man ihn mit anderen Leuten anguckt. Aber also für mich ist es jetzt auch gut. Ich habe ihn jetzt auch mehrfach mit anderen, in anderen Ländern auch gesehen, mit verschiedenen Zuschauergruppen. Und ich habe jetzt das Gefühl, das reicht jetzt erstmal.
In dieser Stunde müssen Sie trotzdem noch ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, das tun Sie dann auch gerne. Film spielt, ich habe es eben schon angedeutet, in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges, als ja vielen schon klar war, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Nicht nur die Amerikaner waren auf dem Vormarsch und wir hören jetzt Glenn Miller und sein Orchester mit Serenade in Blue. Serenade in Blue mit dem Glenn Miller Orchestra in der Kulturklassik à la carte mit dem Regisseur Robert Schwentke und dem Schauspieler Max Hubacher, deren Film Der Hauptmann morgen in die Kinos kommt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist ein sehr ungewöhnlicher Film. Nicht nur, weil er in Schwarz-Weiß gedreht ist, hochkarätig besetzt, beruht auf einer wahren Geschichte, die Sie, Robert Schwentke, ja schon seit vielen Jahren jetzt beschäftigt. Es geht um einen jungen Gefreiten, Willi Herold, der kurz vor Kriegsende aus seiner Einheit flieht und auf der Flucht in einem Wagen eine Hauptmannuniform entdeckt, die ihm einigermaßen passt. Er zieht sie sich an und verwandelt sich, indem er die Uniform anzieht, eigentlich schon fast in diesem Moment in diesen Hauptmann. Versprengte Soldaten schließen sich ihm an. Er gründet die Kampfgruppe Herold, später dann ein Schnellgericht Herold, und lässt über 100 Männer erschießen. Das ist jetzt sehr kurz, sehr gerafft, die Geschichte, die eben auf einer tatsächlichen beruht. Wie sind Sie da ursprünglich mal drauf gestoßen?
Ich habe nach einer Geschichte gesucht, die es mir erlaubt, nochmal vielleicht eine andere Seite des Nationalsozialismus im Film zu porträtieren, nämlich die 4., 5., 6. Täterreihe, wo es eigentlich im deutschen Kino nichts dazu gibt. Auch in der deutschen Literatur gibt es da sehr wenig. Es gibt Filme zum Beispiel über die 1. Täterreihe, die Wannsee-Konferenz, und aus einem deutschen Leben. Aber was mich interessiert hat, waren nicht unbedingt die ideologisch motivierten Täter, sondern das gesamte Spektrum eigentlich von Tätern, von den Mitläufern über die kriminell motivierten, über natürlich auch die ideologisch motivierten Täter. Und es gibt auch wenig über Deserteure zum Beispiel im deutschen Kino. Also es gibt von Herrn Staude 2 Filme, Kirmes und Rosen für den Staatsanwalt. Die sind aber spielen beide auch nicht in der Nazi-Zeit. Und es gibt auch nichts über diese letzten 2 Wochen des Krieges eigentlich. Also ich hatte wirklich das Gefühl, man kann nochmal einen Aspekt des Zweiten Weltkrieges auf eine Art erzählen, wie er noch nicht erzählt wurde.
Das heißt, Sie hatten eine Idee und noch keine Geschichte.
Genau. Und ich habe dann verschiedene Geschichten recherchiert, also unter anderem auch die Geschichte des Hamburger Polizeibataillons. Ja, da gibt es ja dieses berühmte Buch von Christopher Browning, ganz normale Männer. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass mir diese Geschichte zum Beispiel ermöglicht hätte, die ganzen vielen Schichten der Maschine so ein bisschen auszuleuchten. Und als mir dann also ein Freund von dieser Geschichte erzählt hat, von dem Willi Herold, habe ich angefangen, das zu recherchieren und hatte dann das Gefühl, da kann man wirklich das System vom kleinen Gefreiten bis hoch zum Generalsadmiral mal sich angucken und mal ein bisschen analysieren.
Sie sind dann ja natürlich deutlich später dazu gestoßen, Max Hubacher, ja. Jahrgang 1993. Das heißt, da ist der Zweite Weltkrieg natürlich verdammt weit weg. Was macht man dann, wenn man plötzlich mit so einer Geschichte konfrontiert ist?
Im ersten Moment natürlich mal das Drehbuch lesen und dann schauen, worum es da genau geht. Und da habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, weil ich schon sehe, dass es sehr viele, ich sage das jetzt mal sehr allgemein, Kriegsfilme gibt oder Filme über den Zweiten Weltkrieg. Und als ich dieses Drehbuch gelesen habe, ist mir aber dann doch sehr schnell aufgefallen, das ist wirklich nochmal aus einer sehr anderen Sicht erzählt. Und für mich war es besonders spannend, halt eine Figur zu spielen, die vom Gejagten zum Jäger wird. Das ist halt ein wahnsinnig großer Prozess, eigentlich ein Reh, das am Anfang ganz klein und fein ist und am Ende wirklich zu einem Tiger wird, zu einem dekadenten Prinzen, der eigentlich völlig verwahrlost in dieser Macht. Und diesen Prozess fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe natürlich verschiedene Bezüge dazu, also gerade in der Schweiz. Ich glaube, mich würde es sogar gar nicht geben, wenn meine Oma nicht aus Deutschland geflohen wäre, kurz bevor Hitler, beziehungsweise als Hitler an die Macht kam. Und
ist sie aus politischen Gründen damals?
Ja, also meine Familie ist jüdischer Abstammung tatsächlich. Und die sind dann in die Schweiz geflohen, als meine Oma noch ein kleines Mädchen war. Und diese Überlegung einfach, also weil die hatten uns auch viel davon erzählt. Wir haben neulich ein Gedicht gefunden, was sie über Hitler geschrieben hatten. Ein ganz krasses Gedicht, wo sie ihn aber auch total diffamiert. So mit irgendwie 5 Jahren oder so. Und dass man das so eine lange Zeit später auf einmal selber spielt, mit dem Gedanken, dass es einem vielleicht gar nicht geben würde, wenn sie nicht geflohen wäre, das ist schon ganz schön absurd.
Ich habe jetzt so verstanden, Ihre Oma lebt noch?
Die lebt noch, ja.
Wird die sich dann den Film auch angucken?
Naja, wenn der, also ich sage mal so, wenn er auch das in die Schweiz schafft, weil die Schweiz ist ja da auch sehr, sage ich mal, die Schweiz hat auch immer ein bisschen Angst vor so einem Thema und die Schweiz nimmt sich da raus, weil sie sagt, wir waren ja zu der Zeit neutral, wir hatten ja nichts damit zu tun, aber ich meine, man kann nicht sagen, dass man neutral war. Du kannst dich in einem Krieg nicht entscheiden, neutral zu sein. Entweder du hast Glück und du wirst gerade nicht damit konfrontiert oder du wirst eben überrannt. Und die Schweiz hat sowieso da mitgemacht und deshalb wurde sie jetzt auch nicht eingenommen. Also ich hoffe, sie wird den Film irgendwann sehen können, aber ich weiß nicht, ob sie von sich aus jetzt tatsächlich ins Kino gehen würde, um mich als Nazi zu sehen.
Warum haben Sie sich für Max Hubacher entschieden, Robert Schwenke?
Ja, Max kann sehr jugendlich wirken. Wir haben auch immer von Willi Herold, dem jungen Willi Herold, gesprochen, im Gegensatz zu dem Hauptmann Willi Herold, der dann schon eine gewisse Härte auch an den Tag legen muss.
Aber er war damals 19.
Er war damals 19. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Willi Herold ist im Krieg sozialisiert worden. Der hat richtig den Krieg erlebt. Also der war bei Monte Cassino. Und der ist aus Flugzeugen gesprungen und der hat Leute umgebracht. Wir haben auch immer darüber gesprochen, man muss sich mal vergegenwärtigen, dass das unter Umständen jemand war, der Leute umgebracht hat, bevor er jemals seine erste sexuelle Erfahrung gemacht hat. Also das ist einfach eine ganz andere Art der Sozialisierung. Das heißt, er hat eine kindliche Seite, ja, die er im Krieg vielleicht auch nie so richtig ausgelebt hat, ausleben durfte. Und dann gibt es halt den Gefreiten, der den Hauptmann darstellt, der dann härter wirkt. Und dann gibt es aber natürlich die Synthese. Also das macht ja auch alles was mit ihm. Und diese Synthese, das ist das, was Max so als verkommen bezeichnet hat. Ja, also ich glaube, dieses Ende, das er nimmt, kontrolliert er auch nicht mehr. Also irgendwann spielt er nicht mehr, irgendwann ist er es. Aber das, was er ist, ist natürlich nicht der Hauptmann, sondern das ist was Neues, was Drittes.
Und wie würden Sie das beschreiben?
Ich glaube, er ist sehr korrumpiert. Ich glaube, er ist jemand, der einer Maßlosigkeit anheimgefallen ist, weil er über lange Strecken Dinge getan hat, für die er nie bestraft wurde. Ja, also niemand hat jemals gesagt, du musst aufhören oder das kannst du nicht machen oder stopp. Und ich denke mal, also wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, stell dir vor, du bringst jemanden um. Du gehst nach Hause, liegst im Bett und wartest darauf natürlich, dass irgendwann jemand an die Tür klopft und dich verhaftet für diesen Mord. Was passiert, wenn nie jemand auftaucht? Und wenn du irgendwann weißt, da kommt auch keiner. Und wenn man das jetzt mal auf eine Situation wie den Krieg überträgt, wo hört man auf? Fängt man an, das auszureizen? Fängt man an zu gucken, wie weit kann ich gehen? In Herolds Fall ist das genau das, was passiert. Also er wird maßlos. Das Räuber- und Gendarmspiel mit scharfer Munition, so wie es anfängt, wird dann wirklich zu absolut blutigem Ernst.
Abschiedswalzer von Frédéric Chopin, hier gespielt von Alexandre Tarot. Sie haben ja gerade, Robert Schwenkel, so ein bisschen schon das Profil dieses gefreiten Schrägstrich-Hauptmanns Willi Herold gezeichnet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich den Film gesehen habe, Max Hubacher, wie ist es Ihnen damit gegangen? Es gibt diesen einen Moment, wo Sie die Uniform überstreifen. Und wo man tatsächlich das Gefühl hat, sie schauen sich dann in einem Autospiegel an, dass in dem Moment sich die Gesichtszüge verändern und dieser Mensch eine ganz andere Haltung annimmt. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Wie geht man dann auch für sich als Schauspieler diese vielen Schritte weiter, die ja in einem, man kann es nicht anders nennen, haltlosen und totalen Gemetzel letztlich enden?
Naja, was mir sehr zugute kam, ist, dass wir nahezu alles chronologisch gedreht haben. Das heißt, ich konnte wirklich diesen Schritt für Schritt auch wirklich mit Herold gehen, was sehr schwierig geworden wäre, wenn wir nicht chronologisch gedreht hätten. Das hat wirklich sehr geholfen. Und der Punkt ist, dass Willi Herold ja eigentlich jedes Mal, um seine Vormacht zu behalten, eigentlich einen Schritt weitergehen muss als das Gegenüber, das ihn herausfordert. Und das kommt meistens in der Form von Brutalität oder einer Drohung. Also eine Drohung oder eine Drohung halt dann auszuführen.
Aber er stellt jedes Mal fest, wenn ich dreist genug bin und brutal genug auftrete, knickt mein Gegenüber immer ein.
Genau. Und das ist das, was Robert vorhin auch meinte. Also du machst das. Er ist ja da auch sehr geschickt. Er ist wirklich auch ein Gaukler auf jeden Fall und findet da immer wieder Mittel und Wege, wie er Leute davon überzeugen kann, dass er wirklich ein Hauptmann ist. Aber das fängt ja auch schon damit an, dass er um sich Leute schart, die seine Stellung sichern. Das heißt, er hat jemanden, der quasi seine rechte Hand ist, also der Freitag. Du brauchst Leute um dich. Natürlich hast du die Hauptmannsuniform, aber dann kommen die Leute.
Und dann das hat ist er ein einfacher Soldat, der ihm relativ früh, direkt nachdem er die Uniform ja das erste Mal angezogen hat, begegnet und sein Fahrer und sowas wie seine rechte Hand.
Ich würde weitergehen. Also ich würde sogar sagen, dass Freitag den Hauptmann überhaupt erst möglich macht.
Dadurch, dass er die Autorität anerkennt?
Richtig. Und Freitag ist eben ein versprengter Gefreiter. Versprengte Soldaten damals wurden als Deserteure erschossen. Ja, das heißt, er befindet sich wirklich in einer sehr prekären Situation und sich einem Hauptmann zu unterstellen, würde ihm das Leben retten. Das heißt, beide wollen daran glauben, dass es sich hier um einen Hauptmann handelt. Und für Herold ist es, glaube ich, so, dass er sich denkt, naja, wenn das mit dem klappt, dann klappt es vielleicht auch bei anderen und vielleicht kann ich da ein bisschen was zu essen rausschlagen. Und ich glaube, weiter geht das am Anfang überhaupt gar nicht bei ihm. Also sein primäres Ziel ist es zu überleben, sich von der Front fernzuhalten und nicht am Hunger zu verenden.
In dem Programmheft, das es gibt zu dem Film, gibt es einen Satz von Hannah Arendt, der heißt, über Macht verfügt niemals ein Einzelner. Sie ist im Besitz einer Gruppe und bleibt nur so lange existent, als die Gruppe zusammenhält. Wenn wir von jemandem sagen, er habe Macht, heißt das in Wirklichkeit, dass er von einer bestimmten Anzahl von Menschen ermächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln. Das ist genau das, was sie in dem Film eigentlich zeigen, weil sie erzählen ja nicht nur eine Geschichte aus dem Nationalsozialismus, sondern ihnen geht es ja, glaube ich, schon darum, eine Geschichte auch von Macht, Machthörigkeit, Machtmissbrauch zu zeigen.
Ja, natürlich. Und auch zu zeigen, dass es Menschen gibt, die den Hauptmann als Gaukler entlarven und aber trotzdem mitmachen, weil sie das Gefühl haben, von dem können sie profitieren. Also es gibt den Kipinski, von dem Frederik Lau gespielt, der von Anfang an weiß, dass es sich hier um einen falschen Hauptmann handelt. Aber für Kipinski ist es eine Möglichkeit, das, was er ohnehin tut, legitim zu tun, nämlich sich kriminell zu betätigen. Aber was Sie sagen, ist natürlich richtig, weil ich habe das immer so ein bisschen mit einem Vertrag verglichen, wenn der Hauptmann dann tatsächlich im Lager ankommt. Das, was er tut, ist, er unterschreibt eigentlich einen Vertrag, der von anderen schon längst verhandelt wurde. Nur die Leute, die den Vertrag verhandelt haben, also die Justiz und die SA, wollen nicht die Verantwortung übernehmen. Das heißt, er findet sich da in einer Situation wieder, die er nicht geschaffen hat, für die er sich aber benutzen lässt.
Er kommt in ein Lager im Emsland, hat es diese Lager damals gegeben, wo eben Deserteure oder andere straffällig gewordene Männer festgehalten worden sind. Das platzt aus allen Nähten und eigentlich sind die Befehlshaber dort komplett überfordert mit der Situation und heilfroh, dass ihnen so jemand geschickt wird, dem sie dann ja quasi den Auftrag erteilen können, mach du mal für uns und stelle deutsche Ordnung wieder her. Wie war, Max Hubacher, die Stimmung am Set? Es waren ja viele Männer, logischerweise, die da in Szenen geworfen wurden, weiß ich nicht, oder Szenen spielen mussten, so ist es vielleicht richtiger, die ja von ihnen möglicherweise auch doch schwierige Dinge abgefordert haben. Ich stelle es mir nicht leicht vor, auch wenn sie darauf verzichten, Blut darzustellen oder Gewalt direkt zu zeigen, ist immer klar, da werden jetzt 30 Menschen erschossen, da werden nochmal 30 Menschen erschossen. Wie geht man damit um?
Naja, also das erste Mal eigentlich, wo eine größere Szene ist, wo Willi Herold wahllos jemanden aussuchen muss, um ein Exempel zu statuieren. Die hatten wir gedreht und wir hatten ganz viele polnische Statisten.
Weil sie auch in Polen gedreht haben.
So ist es, genau. Und man muss sich vorstellen, dass da ein Arbeitslager gebaut wurde, wirklich ein riesiges Arbeitslager und das komplett gebaut wurde. Also nichts mit Greenscreen oder so. Und wenn du da drin stehst und mit deinen Statisten, ich meine, dann da bist du auch drin. Und das macht natürlich was mit dir, wenn du in einen Raum kommst und um die 40, 50 Statisten vor dir stehen hast und du einen Schritt nach vorne gehst und alle auf einmal einen Schritt zurückweichen oder dir nicht in die Augen sehen. Und das ist gerade beim ersten Mal, als diese Szenen losgingen mit einer Schießung, gerade direkt am Anfang, gab es so einen Moment, wo ich mich gefragt habe, wie ist es möglich, dass der Mensch bereit ist, so weit zu gehen, jetzt wahllos einfach irgendjemanden auszusuchen, von dem er weiß, der wird gleich hingerichtet. Wie ist es möglich? Ich kam da tatsächlich auch nicht dahinter dann in dem Moment und da geht es einem ganz schön, also es geht einem sehr, sehr nahe auf jeden Fall. Und das Interessante war aber, so länger wir da gedreht haben, bin ich persönlich tatsächlich auch ein bisschen abgestumpft, weil man sich vielleicht versucht auch zu distanzieren, weil man das sonst ja gar nicht aushält, wenn man immer voll emotional und berührend dabei ist. Und natürlich leben wir in einer anderen Zeit und in einem anderen Umfeld, aber ich glaube, dass das natürlich damals, weil wir jetzt heute, von der Vergangenheit kann man ja immer wertend sprechen, aber in der Situation kannst du nicht werten, weil es noch gar keine Vergleiche aktuell gibt. Und ich glaube, dass damals dann wirklich das passiert ist, dass man abgestumpft ist. Und ich glaube, das ist das, was den Willi Herold weiter antreibt, sich irgendwo noch zu spüren später, weshalb er noch mehr in diese Dekadenz und in diesen Wahn verfällt, um irgendwo ein Gefühl dafür zu kriegen und sich noch zu spüren. Weil was ist? Ja, das war das, wo wir oft darüber gesprochen hatten mit der Todessehnsucht. Wenn du keine Konsequenz hast und egal was du tust, egal wie weit du gehst, in deiner Brutalität, in deinem gesamten Handeln, wenn da nie eine Konsequenz folgt, gerade noch als 19-Jähriger, dann wirst du doch da immer weitergehen und hoffst irgendwann, dass du auffliegst. Das ist doch auch, ein Jugendlicher will auch irgendwo Grenzen aufgezeigt bekommen. Wenn du keine Grenzen hast, dann gehst du einfach weiter und weiter und weiter. Und nach diesen Konsequenzen sucht er, glaube ich. Und das geht dann irgendwann in Richtung Todessehnsucht.
Ist es dann sowas wie ein Bildungsroman im Film?
Absolut. Also es gibt ja tatsächlich auch nur einen durchgehenden roten Faden bei den Filmen, die ich gemacht habe. Das sind eigentlich fast alles Bildungsromane. Viele davon sind perverse Bildungsromane, so wie Der Hauptmann ja auch, so wie Tattoo, mein erster Film auch, wo das Individuum natürlich die verschiedenen Teile seiner selbst zusammensetzt, aber eben nicht zu einem harmonischen Ganzen, sondern zu einem tödlichen Ganzen. Also das ist ein Genre, das ich sehr liebe und das ich zum Beispiel auch bei den YA-Filmen, die ich gemacht habe in Amerika, wiedergefunden habe. Also das YA-Genre ist ja auch nichts anderes als ein Bildungsroman. Deshalb habe ich die sehr gerne gemacht und habe mich da auch sehr wohl gefühlt in dieser Welt. Ja, es ist eine Vorliebe von mir und gibt mir aber auch die Möglichkeit, über das zu erzählen, was mich interessiert, nämlich das Individuum, das sich in einer Welt bewegt, dass das Individuum nicht kreieren konnte.
Mehr darüber nach einer nächsten Musik, die manchmal auch helfen kann in schwierigen Situationen. Zumindest war es so, dass damals Lee Marleen ziemlich vielen Soldaten was gegeben hat.
Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Lale Andersen mit Lili Marleen, NDR Kulturklassik à la carte. Heute mit dem Regisseur Robert Schwentke und dem Schauspieler Max Hubacher. Sie haben gerade schon sich geoutet, Herr Schwentke. Sie wollen eigentlich Bildungsromane im Film erzählen, tun das aber auf eine ziemlich schräge Weise, wenn ich das mal so sagen darf. Einige Beispiele dafür haben Sie ja gerade selbst schon genannt. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz bei dem Hauptmann bleiben wollen, weil ich glaube, das, was mich vor allem irritiert hat, regelrecht beim Gucken und was möglicherweise auch vielen anderen so gehen wird, Sie bieten hier überhaupt keine Identifikationsfigur. Man kann sich nicht einen Moment mit diesem Pseudo-Hauptmann identifizieren, weil man die Figur gar nicht psychologisch erzählt bekommt. Man sitzt eigentlich davor und blickt fast 2 Stunden lang auf dieses Grauen, was sich da abspielt, und wird dann irgendwann im Laufe dieses Filmes auch relativ hilflos. Bei mir gab es so einen Punkt, wo ich sogar dachte, ich würde an dieser Stelle jetzt den Film ganz gerne mal anhalten. Ist das ein Effekt, den Sie so auch möchten?
Ja, natürlich. Also es gibt ganz viele Klischees und Konventionen, wenn es in Filmen um Gewalt geht. Die meisten Filme, die den Zuschauer mit Themen konfrontieren, die etwas schwieriger sind, ja, schwieriger zu verdauen sind, bieten so eine Art Mauseloch, ja, durch das der Zuschauer entkommen kann. Sei es durch Humor, sei es durch eine Identifikationsgröße, ja, im Film, die dann hoffentlich auch als moralische Instanz funktioniert, ja, oder zumindest mal eine Figur, die eine Läuterung durchläuft. Und diese Art von Konventionen hat sich mittlerweile leider zu so einer Art Wahrheit verhärtet. Also die Zuschauer sind es gar nicht mehr gewohnt, alleine gelassen zu werden, mit einer gewissen Ambiguität, mit der sie dann umgehen müssen. Also sie sind es gewohnt, dass ein Film ihnen ganz klar sagt, so und so ist richtig und so ist falsch. Und wir wollten einen Film ohne Mauseloch machen. Wir wollten einen Film machen, der den Zuschauer mit etwas konfrontiert, aber ohne eine moralische Gebrauchsanweisung mitzuliefern. Das heißt nicht, dass der Film unmoralisch ist. Ja, wir haben keinen unmoralischen Film gemacht. Und in der Überhöhung zum Beispiel zeigt sich, also, obwohl es keine verbale moralische Instanz gibt, zeigt sich doch sehr deutlich unsere Position, finde ich. Wir wollen, dass der Zuschauer über den Film nachdenkt. Wir wollen, dass der Zuschauer den Film mit aus dem Kino nimmt. Die größte Hoffnung für mich ist es, dass sich jemand eigene Gedanken dazu macht, selbst Stellung bezieht, sich auch idealerweise fragt, wie hätte ich mich verhalten, oder sich fragt, wer von diesen Personen wäre ich gewesen, wenn ich einer gewesen wäre. Und dann vielleicht auf einen anderen Menschen trifft, der den Film auch gesehen hat und sich ganz andere Gedanken dazu gemacht hat. Und schon sprechen zwei Menschen über was. Ja? Also die Hoffnung ist natürlich schon, dass der Film einen Diskurs auslöst. Also wir glauben auch, dass der kontrovers diskutiert werden wird. Einfach deshalb, weil er diesen ganzen Konventionen entgegenläuft, die man so erwartet. Wir wollten keinen versöhnlichen Film machen. Wir wollten dem Zuschauer nicht sagen, das damals ist so weit weg und das ist auch alles jetzt schon abgeschlossen und so, ja. Sondern wir wollten einen verstörenden Film machen. Wir wollten einen Film machen, der das damals nicht auf Abstand hält.
Ich habe mir schon gedacht, dass Sie das gewollt haben. Aber ich habe mich natürlich gefragt, funktioniert das auch tatsächlich? Schreckt es nicht auch manch einen ab?
Ja, aber das ist ja der Punkt. Also wenn es die Leute abschreckt, dann hat es auch schon was ausgelöst. Alleine, dass eine Irritation entsteht und man nicht, ich glaube, die Idee dieses Films ist einfach nicht, dass man nach dem Film rausgeht und sagt, ah, das war jetzt gemütlich, ich bin heute Abend, habe ich einen gemütlichen Kinoabend gemacht und jetzt gehe ich nach Hause und lege die Beine hoch und lese noch ein bisschen Zeitung, dann lege ich mich schlafen. So, darum geht es nicht mit dem Film, sondern es soll was auslösen bei den Leuten, es soll irgendwas machen, er polarisiert auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es die Leute, also dass es teilweise Wut auslösen kann. Also ich selber war wütend, als ich diesen Film gesehen habe, als ich mich gesehen habe. Und das habe ich noch nie erlebt. Und das fand ich wirklich sehr interessant. Und ich habe darüber nochmal völlig neu angefangen nachzudenken über diese Geschichte. Es hat nochmal total neue Gedanken losgetreten tatsächlich.
Können Sie sagen, was Sie genauso wütend gemacht hat?
Naja, also die eine Seite, also es gibt Momente, wo der Willi Herold eine gewisse Passivität, also wo er sich der Entscheidung entzieht, er lässt es passieren und trifft die Entscheidung nicht. Und das hat mich noch wütender gemacht, als wenn er eine Entscheidung quasi trifft. Aber wenn er sich aus einer Entscheidung zurückzieht und ich weiß, er könnte da was tun, tut er aber nicht. Das macht mich eigentlich fast am wütendsten, muss ich sagen. Und sehr irritierend halt auch, sich selber auf jeden Fall so völlig anders und so völlig fremd zu sehen.
Also was wichtig war, ist, dass man in den Situationen, in die Herold gerät, versteht, warum er sich so und nicht anders entscheidet. Also man muss verstehen, was ihn antreibt in der Situation. Wir haben aber davon Abstand genommen, ihn, ich sage das mal ganz blöd, psychologisch wegzuerklären. Weil ich glaube, auch das ist ein Mauseloch, wenn man zum Beispiel eine Figur, sage ich mal, als Soziopath deklariert. Das ist viel zu einfach. Wir haben ganz bewusst auch eine weiße Fläche gelassen, auch um den Zuschauer einzuladen, wiederum sich selbst Gedanken drüber zu machen. Ja, wir wollten nicht, dass der Zuschauer sagt, naja, das ist halt ein Soziopath oder ist halt ein Sadist, bin ich nicht, deshalb geht mich das auch nichts an. Ja? Also wie gesagt, es geht immer um diese Schlupflöcher, durch die man dann rauswischt. Also ich kenne das ja auch von mir selber als Zuschauer, wenn ich einen Film angucke, der mich mit was konfrontiert, auf das ich keine Lust habe, ja, und mir dann irgendein Schlupfloch bietet, gehe ich natürlich auch raus. Ist ganz normal. Also da bin ich genau wie alle anderen auch.
Sind Sie auch schon mal während eines Filmes tatsächlich aus dem Kino rausgegangen?
Andauernd. Das mache ich am laufenden Band.
Wann? Wenn Sie sich langweilen?
Nein, wenn ich das Gefühl habe, dass es ein Film ist, den ich 2 Minuten nach dem Gucken sowieso vergessen werde.
Wie ist das bei Ihnen?
Ich glaube, das letzte Mal, ich überlege mir vor allem sehr, sehr gut, welche Filme ich mir angucken gehe. So, und da bleibe ich dann meistens auch bis zum Ende drin. Der letzte Film, wo ich rausgelaufen bin, ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Das weiß ich aber noch. Es war Fluch der Karibik 4, wo ich gemerkt habe, ich bin durch mit der Fluch der Karibik-Schiene. Ich habe das gesehen.
Ich muss sagen, es gibt Filme, die sind extrem schwer zu ertragen. Also zum Beispiel die 120 Tage von Sodom. Ich finde aber trotzdem, also es ist kein Film, den ich mir mehr als einmal angucken möchte. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es durchgehalten habe. Ja? Weil ich halte diesen Film immer noch für den besten Beitrag im Kino bis dato über den Faschismus. Und er hat mir einfach Aspekte des Faschismus nahegebracht und Gedanken in mir provoziert, die ich davor nicht hatte.
Der Walkürenritt aus der Walküre von Richard Wagner hier mit dem Orchestre de Paris unter der Leitung von Daniel Barenboim. Eine Musik, die Sie sehr bewegt, offensichtlich, Robert Schwenke.
Es gibt ja eine, also in Apocalypse Now wird berühmter und bekannterweise dieses Stück ja benutzt, wenn die Hubschrauber aus der Sonne herausfliegen. Und der Hauptmann ist ja auch ein Antikriegsfilm. Ja? Und ich muss sagen, dass also zum Beispiel ein Film wie Apocalypse Now genau in diesem Moment, wo diese Musik benutzt wird, dem Fetischismus der Waffen derartig zum Opfer fällt. Es sieht einfach alles zu sexy und zu gut aus, dass man kategorisch einfach sagen muss, es ist ab diesem Moment kein Antikriegsfilm mehr. Und auch deshalb, wir wollten einen Antikriegsfilm machen. Das heißt, natürlich muss das eine Erfahrung sein, die sich nicht in irgendwelchen Plattendramaturgien äußert.
Sie leben ja jetzt seit vielen Jahren in Los Angeles. Das hier ist jetzt ein in Anführungszeichen sehr deutscher Film. Was glauben Sie, inwiefern hat Sie das amerikanische Kino da vielleicht auch geprägt oder Ihnen vielleicht auch geholfen, mit mehr Abstand noch auf ein Thema zu gucken, was ja ein ja doch urdeutsches ist?
Ich glaube nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil mein Weg nach Amerika war ja auch nicht ein Ziel von mir. Also die Filme, die mich geprägt haben in meiner Kinosozialisierung, das waren keine amerikanischen Filme. Also das war vielleicht mal Altman, ja, Mazursky, Cassavetes und damit hatte sich's auch schon. Also so amerikanisches Hollywood-Kindtop hat mich nie interessiert. Und die Sachen, die mich am Kino interessiert haben, war so der übliche Kanon der europäischen großen Autorfilmemacher, also Antonioni und auch viel Saura zum Beispiel, der ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber für mich war der sehr wichtig. Kurosawa zum Beispiel, also diese ganzen Großmeister, Buñuel war ganz wichtig für mich. Ich glaube nicht, dass mir das Leben in Amerika einen Abstand dazu irgendwie, ja, also ich, der Grund, warum ich den Film gemacht habe, ist, weil es mich so wie Max auch wütend macht. So richtig Abstand hatte ich dazu nie.
Würden Sie sagen, das ist Ihr Urthema?
Ich glaube, dass mich die Membran zwischen dem Chaos und der Zivilisation und wie dünn die ist, sehr interessiert, ja.
Sie sind ja jetzt noch ganz am Anfang, Max Hubacher. Sie gehen in Leipzig noch auf die Schauspielschule bis zum Sommer, obwohl ich mich auch gefragt habe, warum machen Sie das eigentlich? Sie haben schon so viel gedreht, wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen. Was würden Sie sagen, wann greifen Sie zu? Also wann sagen Sie, diese Rolle interessiert mich?
Also letzten Endes, um noch kurz die Schauspielschule zu kommentieren. Also ich will auf jeden Fall auch Theater spielen. Das ist was mich total interessiert. Und das mag ich sehr gerne. Und das ist wirklich schwierig, ohne Schauspielschule Theater zu spielen. Und ich versuche wirklich da beides machen zu können. Und ich sage mal, im Moment ist es, ich habe ja eigentlich in der Schweiz angefangen zu drehen vor allem. Und da ist es wirklich, läuft wirklich sehr gut. Und da freue ich mich sehr drüber. Und da kann ich mich eigentlich gewissermaßen schon so ein bisschen entscheiden, so in welche Richtung das geht, wo ich total dankbar dafür bin. So. Und jetzt natürlich, also eben, wenn du ein Projekt siehst wie Der Hauptmann, was so fernab von allem ist, was ich bisher jemals gesehen habe. Also, und dann habe ich Robert kennengelernt und dann spricht man irgendwie eine Sprache. So, also so viel zu Amerika und Deutschland, da ist noch voll Deutschland. Da sagst du nicht nein.
Würden Sie sagen, das war bisher Ihr wichtigster Film, die wichtigste Etappe?
Das weiß ich ja noch nicht, das wird sich zeigen. Es war auf jeden Fall bisher das imposanteste, würde ich sagen, das beschreibt es am besten. Das ist das Eindrücklichste, was ich filmmäßig je gesehen habe oder gemacht habe, definitiv.
Sie sind dafür ja nach 13 Jahren nach Deutschland zurückgekommen zum Drehen, weil das dann auch nur hier ging?
Also man muss den Film natürlich in Deutschland und auf Deutsch drehen. Es geht ja auch viel um die Euphemismen der totalitären Sprache. Ein totalitäres System existiert über die Sprache. Und ich glaube, das wäre in der Übersetzung unmöglich gewesen, das zu thematisieren. Ich finde es auch immer komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn englische oder amerikanische Schauspieler mit dem deutschen Akzent dann den Nazi geben. Das heißt nicht, dass die Nazis immer von Deutschen gespielt werden müssen, aber ich finde es schon, es irritiert mich einfach. Ja. Und ich arbeite aber schon seit 10 Jahren natürlich an dem Stoff. Ich glaube nicht, dass ich ihn früher hätte machen können. Ich glaube, ich habe einfach auch handwerklich und was meine eigene Entwicklung als Mensch angeht, erst jetzt wirklich die Fähigkeit gehabt, das mal anzugehen.
Glauben Sie, dass der in Amerika dann einmal zu sehen sein
wird? Ja, der hat einen Verleih in Amerika. Der kommt in die Kinos. Der hat sich auch jetzt schon auf der ganzen Welt verkauft, was sehr ungewöhnlich ist für einen deutschen Film.
Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Art von Thema relevant geworden ist wieder. Ja, also wir haben den Film zum Beispiel in Moskau gezeigt. Und das ist ja eine Kultur, die zumindest im öffentlichen Diskurs Dinge nie direkt ausspricht. Also das ist eine Kultur, die extrem gut zwischen den Zeilen liest. Und die haben diesen Film angeguckt, den Hauptmann, und haben gesagt, das ist ein Film über das moderne Russland. Das haben die überhaupt gar nicht als historischen Film gesehen.
Ich glaube, das macht den Film auch so wahnsinnig heutig, dass es gerade den Willi Herold in jeder Zeit geben könnte, in jedem Krieg. Diesen Menschen, den könnte es in jedem Krieg geben.
Und auch die Frage, wehrt man sich gegen was, stellt man sich etwas entgegen oder macht man mit, ist, glaube ich, leider wieder sehr universell geworden. Mhm.
Der slawische Tanz E-Moll von Dvořák, hier gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Wie Robert Schwenke, Max Fubacher, geht es jetzt weiter, wenn man so einen Film gemacht hat, der so schwer ist, der so viel Lebenszeit ja jetzt in Ihrem Fall, Robert Schwenke, auch ja geprägt hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und auch so ein wichtiger Schritt war.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich die Scheune jetzt erstmal leer gemacht, was ich sehr, sehr schön finde. Also das hat mich schon lange Jahre angetrieben und beschäftigt. Und ich habe auch lange Jahre also extrem recherchiert, Bücher gelesen, Geschichtsbücher, Bücher über Psychologie und so weiter. Und ich finde das also sehr, ich fühle mich sehr befreit jetzt, dass ich das aus meinem Kopf raus habe.
Befreit, aber nicht leer.
Befreit, aber nicht leer, aber war natürlich auch einfach vom Handwerklichen, nicht nur vom Inhaltlichen, ein Schritt nach vorne für mich.
Na, ich würde sagen, wir tragen diesen Film jetzt einmal in diese Welt hinaus und sorgen dafür, dass möglichst viele Menschen diesen Film sehen. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass sehr viele Menschen diesen Film sehen. Und dann muss ich mich aber dann auch wieder an meine Masterarbeit klemmen, weil ich im Sommer meinen Abschluss mache. Und die steht ja auch noch an.
Genau. Aha, Thema?
Vorbereitung und Spontanität, Wege der Figurenfindung. Genau.
Ah ja, was würden Sie sagen? Wo ist da, wenn Sie sich das so als Waage vorstellen, wollen Sie das ausbalanciert haben? Oder?
Ich glaube, es braucht von beidem auf jeden Fall. Also das ist eigentlich die Fragestellung für meine Arbeit. Oder ich glaube, das ist die Fragestellung generell fürs Schauspiel. Das ist mich immer sehr interessiert, wie viel recherchierst du und wie agil und spontan bist du noch vor Ort, obwohl du schon ein Rollenprofil kreiert hast. Wie spontan bist du noch in der Lage, auf Dinge zu reagieren und lässt dich trotzdem dann wieder gehen in der Situation? Also eigentlich das zu mischen.
Ich hoffe, dass viele deutsche Regisseure diese Arbeit lesen.
Ich auch. Und viele Schweizer.
Werden Sie denn wieder zusammenarbeiten?
Natürlich. Absolut.
Safe. Gibt es schon konkrete Projekte? Es klingt jetzt so sicher und überzeugend.
Nee, vielleicht, ja, es gibt so ein paar Sachen, über die wir reden. Gucken wir mal. Das hängt ja leider nicht immer nur von uns ab. Mhm. Welchen Film wir als nächstes machen oder welchen wir nicht machen.
Aber den nächsten machen Sie dann wahrscheinlich wieder drüben in den USA.
Der nächste ist in den USA, und aber ich versuche jetzt auch so ein paar Sachen schon auf die Strecke zu setzen.
Wir sind gespannt. Sie sitzen morgen im Flugzeug, Sie leisten Überzeugungsarbeit, dann kommt der Hauptmann ins Kino. Eindrucksvoll verkörpert von Max Hubacher. An seiner Seite ein paar Namen muss ich jetzt doch noch nennen, ein illustres Männerensemble. Milan Peschel, Frederik Lau, Alexander Fehling, Wolfram Koch, Samuel Finzi und so weiter und so weiter. Regie und Drehbuch Robert Schwenke. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Das war Klassik à la carte. Mein Name ist Katja Weise.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.